Ja!
Moin, Michi.
Servus, Gerd. Unsere vollständigen Namen sind Michael Franke
und Gerd Thomas.
Genau, wir sind die Vorsitzenden der FT Gern in München
und des FC Internationale in Berlin. Und Hartplatzhelden sind wir auch.
Genau.
Und heute haben wir eine Hartplatzheldin zu Besuch. Eine Kolumnistin, aber komme ich gleich dazu. Hast du alles gut verlebt, Michi? Gutes Wochenende gehabt? Bei euch ist jetzt still ruht der See, oder?
Ja, der See ruht sehr still. Ich war aber jetzt auch eine Woche im Urlaub, ehrlich gesagt. Und da ist der See noch ruhiger gewesen und noch stiller. Wobei, wir hatten eine sehr spektakuläre Heimreise mit einem Windschutzscheibenbruch sozusagen. Und also es war sehr aufregend auch. Und ja, genau. Aber jetzt geht es mir wieder gut und das Wochenende war super.
Das passt ja zu dir, dass du dir im Urlaub auf jeden Fall auch Action noch besorgst. Und ich hoffe, es ist alles gut gegangen, niemand zu Schaden gekommen?
Nee, also Personenschaden hatten wir keinen, aber halt Nervenschaden, sage ich jetzt mal, weil wir wollten eigentlich um 18 Uhr zu Hause sein und sind dann aber erst um 12 Uhr in den Flixbus gestiegen und weil es keine, weit und breit keine Fahrzeuge gab dort. Also wir waren da in Triest und naja, wie auch immer. Irgendwann sind wir dann nach Hause gekommen am nächsten Tag um 9 Uhr früh und aber alle ziemlich durch. Genau, aufregend war's und jetzt ist aber auch wieder genug mit Aufregung. Daheim ist doch am schönsten, gell?
Na siehst du, mein Wochenende war wenig aufregend, weil noch laufen die Freundschaftsspiele, aber nächste Woche geht bei uns Pokal los bei den Männern und wir haben gleich zwei Bezirksderbys. Das eine Derby ist tatsächlich gleich gegen den ersten FC Schöneberg. Der FC Internationale muss einmal über die Straße. Wir ziehen uns in unseren Kabinen um, machen wir immer so. Und dann gehen wir einmal über die Straße und dann sind wir auf dem anderen Fußballplatz. Und beide Teams sind dieses Jahr in einer Liga. Die sind aufgestiegen und ja, wir haben sie gleich mal zu Beginn zum Pokal gezogen. Wird gleich lustig. Ich weiß nicht, ob schon alle da sind oder noch welche im Urlaub sind, aber das heißt, die Aufregung geht nächste Woche los, aber so wild sehe ich das Ganze nicht mehr. Ja, kommen wir zu unserer oder zu unserem Gast, also nicht Zuschauerin wäre ja falsch. Wir haben Susanne Amar im Studio. Susanne, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, guten Morgen und hallo, schön, dass ich hier sein darf und dass ich jetzt mit euch ein bisschen plaudern darf.
Ich versuche dich mal in wenigen Sätzen vorzustellen und wenn irgendetwas falsch ist oder fehlt, dann sagst du das gleich hinterher und ergänzt uns. Susanne Amar lebt in Köln, ist Kommunikationsexpertin im Jugendfußball. Schwerpunkte sind Eltern und Ehrenamt und glaube auch Kommunikation. Sie ist Autorin und Podcasterin. 2015 erschien dein Buch Ins Netz gegangen. Ein Handbuch für Eltern, Trainer und Betreuer habe ich entnommen. 2024, also letztes Jahr, erschien dein zweites Buch. Das hieß Ehrenamt mittendrin. Wie wir den Amateursport stärken können, ein interaktives Handbuch für Vereine und Verbände mit Impulsen, Handlungsempfehlungen und Tipps. Das hast du gemacht gemeinsam mit der großartigen Designerin und systemischen Konzeptentwicklerin Lea Gleisberg und einem gewissen Gerd Thomas, der heute auch an diesem Podcast teilnimmt. Und last but not least ist Susanne Autorin bei den Hartplatzhelden und sie war auch Podiumsgast bei unserer Amateurfußballkonferenz der Hartplatzhelden im Mai. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Susanne, herzlich willkommen. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, überhaupt nicht. Also es war perfekt. Es ist, glaube ich, alles drin, was ich so mache.
Gut, da wir uns schon lange kennen und sehr gut kennen, habe ich mich bei dir natürlich auch besonders gut vorbereitet, was sonst gar nicht so meine Sache ist. Aber ich wollte da nichts falsch machen, nicht, dass mir das dann irgendwann noch aufs Brot geschmiert wird.
Nein,
Michi, das ringt uns jede Menge Respekt ab, was ich da gerade vorgelesen habe, oder?
Ja, absolut. Also ich sage mal, das Thema Kommunikation ringt mir immer Respekt ab, weil ich genau sehe, was nicht funktioniert täglich und wie schwer das ist. Und auch das Thema Eltern natürlich, Elternkommunikation, das ist ja ein Riesenthema. Und klar, jeder, der sich damit befasst, ist für mich schon per se ein Held, ehrlich gesagt.
Das ist ja lieb gesagt. Wobei ich sage, klar, Kommunikation ist immer eine Herausforderung, weil wir ja als Menschen immer kommunizieren, auch wenn wir nichts sagen. Und das ist ja ganz vielen gar nicht so bewusst. Ich sage, wenn ich jetzt speziell auf das Thema eben Elternkommunikation oder Elternarbeit im Kinder- und Jugendfußball mich jetzt richten würde, sage ich, ist es da gar nicht so schwer, die ersten Stellschrauben zu drehen. Also mein Ansatz kommt ja daher, dass ich unseren Sohn mehr als 13 Jahre im Fußball begleitet habe und da eben als eine Mutter, die keine Ahnung vom Fußball hatte, mich da immer sehr verloren gefühlt habe und uninformiert, also nicht an die Hand genommen. Und egal, wie leistungsorientiert er gespielt hat, hat sich das nicht großartig verändert. Ich habe aber gemerkt, dass es vielen anderen Eltern ja genauso gegangen ist. Und ich bin ja nun von Ursprungshaus aus Journalistin und Fernsehproducerin, habe das ja mehr als 25 Jahre gemacht und weiß daher, wo ich mir Informationen herhole. Aber das ist ja nun nicht jedem gegeben und das ist auch meines Erachtens nicht der Sinn eines Hobbys des Kindes, dass ich mich erstmal quasi so eine Art Doktorarbeit irgendwie schreiben muss, damit ich mich da eben zurechtfinde. Und das war so mein Ansatz zu sagen, meine Güte, das Ziel ist doch das Gleiche, ne? Also die TrainerInnen, BetreuerInnen, Vereine möchten doch genau das Gleiche wie auch die Eltern, nämlich dass die Kids und die Jugendlichen Spaß an ihrem Sport haben, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie was lernen können. Im besten Fall, dass sie was fürs Leben auch vielleicht mitnehmen oder nicht vielleicht. Also ich finde, über den Mannschaftssport kann man ganz viel fürs Leben mitnehmen. Und warum da nicht einfach an einem Strang ziehen? Und das ist so mein Ansatz der Arbeit, zu schauen, was können beide Seiten dazu einbringen? Weil es ist nicht nur eine Seite, die sich dabei bewegen sollte.
Ich habe gestern noch mal ein bisschen quer gelesen in deinem Buch, also wirklich nur mal so eine halbe Stunde. Und du hast das ja chronologisch aufgelistet, wie du eigentlich die einzelnen Jahre erlebt hast. Warst ja auch nicht immer begeistert von dem, was auf dich zukam bei der ganzen Geschichte. Was ist denn so deine Motivation gewesen, zu sagen, ich mache das jetzt zu meiner Sache? Also ich will nicht sagen, ich drehe das jetzt um, aber ich glaube, du hast jetzt nicht die ganz, ganz großen Katastrophen erlebt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber trotzdem ist es ja ungewöhnlich. Entweder hat man Eltern, die aktiv dabei sind, auch lautstark dabei sind, oder eher welche, die sich fast schon auch optisch auf dem Platz so ein bisschen zurücknehmen, also so 2 Meter zurück, vielleicht auch vor Aufregung, weil einige das gar nicht aushalten und was es alles gibt. Aber wie bist du jetzt dazu gekommen? Nur weil du jetzt aus der Kommunikation kommst oder hat es ein Schlüsselerlebnis gegeben?
Also erstmal bin ich sowieso nicht der Typ, der irgendwie lautstark ist. Also ich war schon immer eher diejenige, die so ein bisschen zurückhaltender ist. Und also ich sag mal, Katastrophen in der Form, das ist ja immer so eine Auslegungssache. Also es gab auch viele Momente, die waren wirklich sehr, sehr schmerzhaft, erschreckend, haben uns sehr herausgefordert. Also nicht nur unseren Sohn, sondern auch uns als Eltern und auch uns als Familie. Und für mich war es halt so, dass ich halt gemerkt habe, dass, also ich bin ja auch systemischer Coach und Mediatorin, dass ich gemerkt habe, als unser Sohn, der hat die letzten 5 Jahre in Nachwuchsleistungszentren gespielt und als wir in diese Welt beispielsweise hineingegangen sind, also total unwissend, und das ist nochmal eine andere Welt, wenn man aus dem Amateurbereich oder Breitensport herauskommt. Und das ist auch was, worauf man wenig vorbereitet wird von dem abgehenden Verein, weil das oftmals ja auch gar nicht so bekannt ist. Was ändert sich denn so großartig, wenn man eben in diese NLZ-Welt, also Nachwuchsleistungszentrumswelt, hineinrutscht? Und da war für mich so ein bisschen der Ansatz, da hätte ich mir so gerne gewünscht, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden und wollte etwas lesen, von einem Vater oder einer Mutter, die vielleicht in ähnlichen Situationen gesteckt hat oder aktuell steckt, so wie wir, und die so ein bisschen ihre Erfahrungen mit uns teilen würden. Und sowas gab es halt einfach nicht. Also und dann hat mein Mann mich im Grunde so ein bisschen dazu bewegt und hat gesagt, boah, ey, du hast so viel Erfahrung mittlerweile gesammelt in all den Jahren. Und wenn du mal am Platz bist, dann kommen viele Eltern immer auf dich zu und wollen so ein bisschen Rat haben oder wollen Impuls haben, wie können sie jetzt irgendwie was machen. Mach's doch dann einfach selber. Und das war für mich so ein bisschen der Ansatz zu sagen, okay, stimmt eigentlich, mal aufzuzeigen, wie mir es in dieser Welt ergeht oder ergangen ist von den Anfängen her, bis hin, wie sind wir denn mit den unterschiedlichsten Situationen oder Herausforderungen auch umgegangen. Und für mich war das so ein bisschen der Ansatz, meinem Gegenüber oder der oder diejenige, die das Buch dann lesen, mitzugeben, ihr seid handlungsfähig, ihr könnt auch Dinge mitgestalten und mitverändern oder eben auch nachfragen. Ich bin halt ein Mensch, wenn ich was nicht weiß, dann frage ich oder hole mir eben Informationen. Und das war für mich wirklich so der Ansatz zu sagen, ey, es kann doch wirklich viel leichter sein. Also es kann doch von Anfang an auch viel leichter sein, ohne dass da jeder einzeln so eigene Erfahrungen sammeln muss, um sich dann eben durch so eine Welt, ich sag mal dann mit seinem Kind, bewegen zu können. Und auf der anderen Seite war für mich auch der Ansatz, auch eine Richtung an die Vereine. Also ich habe das Buch mit der Ursprungsidee geschrieben, es ist an die Eltern gerichtet. Aber relativ schnell kamen eben die ersten TrainerInnen, JugendleiterInnen auf mich zu und haben gesagt, boah, das war richtig interessant für uns, weil diese Welt kennen wir so gar nicht. Also wir wissen, es war ein Jugendleiter, der sagte, ich wusste gar nicht, dass wir so eine Auswirkung auf ein Familienleben haben oder dass der Sport so eine Auswirkung auf ein Familienleben haben kann. Und da ist es egal, ob es im Amateurbereich ist oder halt eben im NLZ-Bereich. Und das waren für mich so die Ansätze zu sagen, meine Güte, dann lasst uns doch da wirklich die Köpfe zusammenstecken. Wir haben, beide Seiten haben so viel Expertise. Wir als Eltern, aber ja auch, ich sage jetzt mal Verein allgemein, nehmen alle Menschen mit, die im Verein arbeiten. Aber auch ja eben diese Menschen haben ganz viel Expertise in ihrem Bereich. Und warum da sich nicht einfach zusammentun? Und mein Bestärken ist eben immer so in Richtung der Vereine, nehmt doch die Eltern von Anfang an gut mit, damit die sich einfach in diesem Hobby ihres Kindes wiederfinden können. Und da kommen wir bestimmt auch gleich noch zu, das hat ja auch ganz viele andere Auswirkungen, ne? Wenn ich jemanden von Anfang an gut mit einbinde, was ich dann eben halt auch dafür daraus dann für Mehrwerte generieren kann.
Ja, wir haben natürlich alle dieses Thema andauernd und ich glaube tatsächlich auch, dass sehr viel Unwissenheit da ist von Seiten der Eltern. Also das habe ich auch aus unserer Zusammenarbeit mitgenommen, unseren Leuten auch immer wieder zu sagen, ihr müsst daran denken, dass Leute kommen, die noch nie in einem Sportverein waren, und natürlich gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also Michi, bei dir ja wahrscheinlich auch.
Ja, ich meine, es geht ja schon los bei dem Verständnis, was ist überhaupt ein Verein. Also das ist ja schon mal das große Thema. Also ich verliere keinen Tag, ehrlich gesagt, an dem ich nicht irgendeinem Elternteil oder irgendjemandem erkläre, dass auch er der Verein ist. Also das ist ja so, Verein ist ja nicht dieses Institut, wo 7 alte Männer hocken und dann alles sagen und dann wird's so gemacht, sondern der Verein ist ja die Summe aller Einzelmitglieder. Und das ist einfach, das muss man immer, immer, immer wieder sagen, also dass jeder quasi das Recht hat, sich zu äußern, dass jeder das gleiche Recht hat, dass jeder gleich wichtig ist in seiner Funktion. Auch ein Elternteil ist natürlich kein direktes Mitglied, aber er vertritt es halt natürlich, er vertritt sein Kind und ist somit auch Teil des Systems Verein, und deswegen ist es so wichtig. Nur ich glaube halt, wie du vorher gesagt hast, Susanne, wir haben natürlich nicht nur Amateure oder Unwissende auf Seiten der Eltern, wir haben auch viele Amateure und Unwissende auf Seiten der Jugendleitung, muss man jetzt ehrlich mal sagen. Es ist natürlich nicht so, dass in jedem Verein eine qualifizierte, langjährig erfahrene Jugendleitung sitzt, sondern oft sind es ja Leute, die irgendwie reinrutschen in das Ding und dann plötzlich vor Problemen stehen, mit denen sie nie gerechnet haben. Also wir bräuchten erstmal schon mal so ein bisschen eine Vorbereitung für so Jugendleitungen, glaube ich, oder für Leute, die sich da in die Verantwortung begeben, weil da hakt's, glaube ich, am meisten, ehrlich gesagt. Also, und dann funktioniert natürlich gar nichts. Also wenn's schon da nicht das Verständnis passt, und das ist, glaube ich, was uns alle bewegen muss, weil dort eben die Stellschrauben von Haus aus schon mal schlecht stehen, und dann wird's ganz schwierig.
Also ja, absolut, Susanne, das würde ich.
Wir haben ja, ich würde mal ganz konkret fragen, wir haben ja hier zwei relativ große Vereine, die wir beide vertreten. Insofern müssen wir jetzt gar nicht über andere reden. Tut man ja gerne beim Fußball mit dem Finger auf andere zeigen. Aber wenn du jetzt von uns verpflichtet würdest als Beraterin, womit würdest du anfangen?
Also wir würden erstmal... Ich würde erstmal die Kernfrage stellen, wollt ihr überhaupt mit den Eltern zusammenarbeiten? Weil das ist wirklich das Wichtigste. Also ganz klar zu signalisieren, wir wissen, Eltern sind da und wir möchten sie gerne in die Vereinsarbeit, in die Mannschaftsarbeit mit integrieren. Und wenn das klar mit Ja beantwortet wird, dann kann man so die ersten Schritte gehen und sich erstmal angucken, was ist denn überhaupt da? Also es gibt ja, ihr seid jetzt beispielsweise Vereine, ihr habt schon angefangen. Ich arbeite oftmals mit Vereinen, die haben noch gar nicht angefangen. Also es geht immer erstmal auch um eine Bestandsaufnahme, nämlich zu schauen, was haben wir denn? Wie arbeiten wir schon zusammen in der Form von, wo binden wir sie ein? Gibt es vielleicht schon Informationsmaterial, was wir für Eltern zur Verfügung stellen? Haben wir eine Elternseite auf der Homepage beispielsweise, über die schon die ersten Infos an Eltern herangetragen werden, wenn sie sich für unseren Verein interessieren? Wie weit haben wir schon mal Fortbildung für unsere TrainerInnen oder für die Jugendleitung, also für die Leitungsposition in die Richtung schon mal gemacht? Also wir machen dann am Anfang erstmal wirklich eine Bestandsaufnahme und gucken uns an, was ist denn jetzt die aktuelle Situation und gleichzeitig, was ist denn euer Wunsch auch, wo ihr gerne hinkommen möchtet? Also ist es einfach so, dass ihr Eltern mehr in die Mannschaftsarbeit einbinden möchtet, dass die TrainerInnen, die ehrenamtlichen TrainerInnen mehr Unterstützung und Support bekommen und sich mehr auf ihr Kerngeschäft, sage ich mal, fokussieren können? Oder geht es darum, sie mehr in die Vereinsarbeit einzubinden, wo natürlich das Thema Ehrenamt und Dienstleistungsunternehmen so ein bisschen ganz große Themen sind, weil das haben wir ja auch mittlerweile im Sport ganz, ganz viel, dass sich viele Vereine mehr als Dienstleistungsunternehmen wahrnehmen als den klassischen Fußballverein. Also das sind alles so Dinge, die wir uns dann ganz individuell angucken, weil ich sage, jeder Verein ist individuell. Also deswegen, was viele ja auch mal sagen, ja gut, was der eine Verein macht, das übernehme ich einfach. Ich habe das ganz oft, wenn ich mit Vereinen an ihrer Elternseite arbeite, dass viele sagen, ich kann noch so Copy-Paste machen, was der eine hat, das übernehme ich einfach. Und dann sage ich immer, du, das also ist ein bisschen schwierig, weil das hat natürlich auch was mit Recht zu tun, also Rechtlichkeiten einfach etwas zu übernehmen. Aber der viel wichtigere Punkt wäre dabei, lebt ihr das auch auf dem Platz? Weil wovon man einfach wegkommen sollte, ist immer diese blumige, wunderbare Sprache, die man ja nicht nur im Fußball ja gerne auf Homepages findet, die aber mit der Realität dann doch wenig zu tun haben. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass jeder Verein da auch für sich alleine letztendlich eine Philosophie erarbeitet, wie er gerne Eltern in die Arbeit und in welche Positionen und in welche Aufgaben auch einbinden möchte. Und Michi, was du eben gesagt hast, es gibt auch viel Unwissenheit auf der anderen Seite, ne? Also bei Jugendleitung beispielsweise. Ja, das sehe ich auch so. Also mein hehres Ziel ist, und da sind mittlerweile steigen da einige Verbände auch mit ein, war damals, als ich damit angefangen habe und eben so mein Fach- und mein Expertenwissen gebündelt habe, war mein Ziel zu sagen, ich würde gerne daran arbeiten, dass sich die Fortaus- und Weiterbildungen in die Richtung verändern, dass das Thema Elternarbeit auch ein fester Bestandteil der Ausbildungen ist und die eben schon wirklich ganz früh auch anfängt, also schon im Kinderbereich und sich dann eben aufbaut. Weil, wie du eben auch richtig sagtest, die Eltern sind zwar nicht das aktive Mitglied, aber sie sind eben das verantwortliche Mitglied für ihr Kind, solange das noch nicht volljährig ist. Und das ist eine riesenlange Zeit in einem Verein in der Jugend.
Ich muss doch mal reingrätschen, Michi, bevor du antwortest. Nämlich Oliver Fritsch, der ja quasi der Gründer der Herdplatzhelden ist, hat gestern einen Artikel rumgeschickt vom Pressesprecher des Landessportbundes irgendwo in NRW. Gibt es, glaube ich, verschiedene, ist auch egal. Und der sagt in einer Pressemitteilung oder in einem Interview, wenn ich meinen Mitgliedsbeitrag entrichte, dann habe ich natürlich auch Anspruch auf qualifiziertes Personal. Darauf ging mir die Hutschnur hoch, weil wenn jetzt schon offizielle Sprecher der Sportbünde über dieses Thema Anspruch und über eben Dienstleistung reden und Vereine gar nicht mehr als solche sehen. Ich habe das jetzt als Anlass genommen, erstmal eine Kolumne zu schreiben, die demnächst jetzt rauskommt. Aber das ist das, worüber wir ja auch ganz, ganz häufig sprechen, Michi und ich. Also, weil am Ende sind wir nicht diejenigen, die eine Firma gegründet haben und irgendetwas anbieten, sondern wir sind auf Zeit gewählt, genauso wie alle Jugendleitungen und auch Trainer und Trainerinnen ja eigentlich immer nur auf Zeit eine Saison machen, dann wird der Vertrag vielleicht verlängert oder nicht. Aber dieses Verständnis ist scheinbar, geht verloren. Und wenn unsere Landessportbünde nun auch noch daran mitwirken, dass das also mehr in Richtung Dienstleistung geht, also dann können wir den Laden bald zumachen, finde ich, oder?
Also ich glaube halt,
Michi? Oder komplett ändern. Ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, ist ganz klar. Ich meine, da ist jetzt die Frage, wie zeitgemäß ist das Konstrukt Verein, Solidarsystem Verein, wie zukunftsfähig ist das? Das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Die ja bei uns in Deutschland einfach so ausgeprägt ist, weil es das Thema Verein eben hier so gibt wie nirgendwo anders. Und ich glaube eben, das ist auch ein kulturelles Thema. Also wohin bewegen wir uns? Und das ist klar, weil mir geht halt auch die Hutschnur hoch, wenn ich höre von den Eltern, ja, wie hoch ist denn der Preis? Da zieht es mir gleich mal allein bei dieser Frage zieht es mir die Schuhe aus, weil da weiß ich genau, wie tickt der. Weil der hat natürlich dann, der erwartet dann natürlich auch die Gegenleistung. Und die gibt es natürlich nicht versprochen, die gibt es im Verein einfach nicht. Aber gut, Entschuldigung Susanne, ich wollte jetzt dich nicht da abwürgen.
Ja, nee, alles gut. Ich würde sagen, wenn der Preis entsprechend ist, dann kann ich ja vielleicht auch als Elternteil diese Erwartungshaltung haben. Aber der Mitgliedsbeitrag ist ja nicht entsprechend, dass ich auf so etwas einfach, dass ich sowas einfach verlangen kann. Und das sehe ich halt da auch so als den Kasus Knaxus an. Und Michi, was du gerade gesagt hast zum Thema, ja, ist es überhaupt noch so, wie die Vereine strukturiert sind oder jahrzehntelang strukturiert waren? Ist das noch, was heute noch so noch weiter Bestand haben kann? Und ich glaube, das sind ja im Grunde so ein bisschen zwei Faktoren. Also einmal glaube ich, das Thema Ehrenamt wird ein immer größeres Thema. Und beim Thema Ehrenamt, Gerd, du weißt es ja auch gut durch unser Projekt, was wir im letzten Jahr gemacht haben, aus dem ja eben das Handbuch auch entstanden ist, merken wir ja auch, dass sich das Ehrenamt einfach verändern muss. Also ich benutze nie gerne diesen Begriff müssen, aber hier möchte ich ihn gerne einsetzen, weil so kann es nicht mehr weitergehen, wie es bisher war. Und da gehört für mich nämlich halt auch dieses Thema mit Mitgliedsbeitrag dazu, Dienstleistungsunternehmen, Klärung. Und da sehe ich eben halt auch erstmal ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit in Richtung, also bei den Vereinen, nämlich die Eltern da genau auch abzuholen und zu sagen, Mitgliedsbeitrag ist so und so hoch aus den und den Gründen, weil wir das und das damit machen müssen, damit dieser Verein überhaupt existieren kann, damit eure Kinder hier überhaupt spielen können. Das ist ja eben halt auch immer ein Ansatz. Da wird wenig so drüber gesprochen. Was bedeutet denn auch Ehrenamt wirklich? Also ich kenne in meinen Veranstaltungen und Workshops, die ich mache, auch mit Eltern höre ich ganz, ganz oft von Eltern, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass der Trainer oder die Trainerin ehrenamtlich arbeiten. Ich dachte, das ist deren Job. Ja? Und solange wir so ein Denken haben, ist natürlich der Ansatz, dann erwarte ich dafür auch was, weil das ist ja deren Job. auch wiederum verständlich. Und da ist immer, da sage ich immer, wenn ich mit den Vereinen arbeite, ja, das habt ihr ja damals auch so ein bisschen bei mir erlebt, als wir so die ersten Dinge miteinander gemacht haben, dass ich mal gesagt habe, bitte erklärt, was Ehrenamt im Verein bedeutet. Nämlich, wie ihr eben auch schon sagtet, ganz viele Eltern kommen nicht aus der Vereinswelt. Ja, die wissen nicht, wie Vereine strukturiert sind. Und wir haben so ein bisschen, und da sehe ich auch immer so ein Problem drin, dadurch, dass der Fußball unser Gesellschaftssport ist, setzen wir auch voraus, dass jeder weiß, welche Herausforderungen und Anforderungen der Fußball an einen, an das Kind, an mich als Elternteil stellt. Aber dem ist leider nicht so. Es gibt ganz, ganz viele Eltern, und da gehörte ich ja auch dazu, die einfach überhaupt keine Ahnung haben, was kommt da auf mich zu, wenn mein Sohn, meine Tochter jetzt Fußball spielt. Also allein schon diese Thematiken mit Spielzeiten, ja, also dass Spiele am Wochenende in der E- und F-Jugend auch gerne mal um 9 Uhr angepfiffen werden. Mhm. Und das heißt, mit Ausschlafen oder gemütlich Familienfrühstück machen oder so, ist an diesem Morgen nichts. Ja. Und wenn man vielleicht 2, 3 Kinder hat, man selber sehr aktiv ist, beruflich eingebunden ist, dann ist das Wochenende vielleicht auch Familienzeit und ein bisschen heilig. Und wenn diese Sachen eben nicht direkt am Anfang transparent gemacht werden, dann führen sie zwangsläufig zu Konflikten und zu Schwierigkeiten. Mhm. Ja? Und deswegen ist immer so mein Ansatz und mein Bestreben dahin zu sagen, Leute, macht doch bitte eure Arbeit auch wirklich transparent, was ihr leistet, damit so ein Verein überhaupt funktionieren kann. Nämlich damit ist halt auch dann überhaupt möglich zu sagen, hier, damit das auch funktioniert, brauchen wir eure Unterstützung. Und dann holt man die Eltern auch schon wieder ganz anders rein und ab.
Ja, wir sind jetzt schon bei 2 Themen, die wir im zweiten Abschnitt machen wollten, aber das lässt sich gar nicht trennen, nämlich Ehrenamt und Kommunikation. Aber jetzt...
Oh.
Jetzt gibt es die Blutgrätsche der Woche. Das ist ein kleiner Ausflug in andere Welten und... ich muss gestehen, oder was heißt gestehen, ich bin immer Anhänger des FC Barcelona gewesen, vor allen Dingen des Fußballs, der dort gespielt wurde. Ich hatte wirklich das große Glück, die Mannschaft um Xavi, um Busquets, um Iniesta und Messi tatsächlich live zu sehen. Es hat mir alles großen Spaß gemacht. Es werden dort auch großartige Menschen ausgebildet, aber der Verein hat in wenigen Wochen komplett seinen moralischen Kompass verloren und hat jetzt letzte Woche vermeldet, dass man einen neuen Sponsor hat. Und das ist die Demokratische Volksrepublik Kongo, heißen die, glaube ich, oder Demokratische Republik Kongo. Die sind auch schon in Monaco und in Mailand irgendwie im Geschäft. Demokratisches an dieser Republik eher wenig. Und es scheint eher eine Diktatur zu sein. Und sie liegen im ständigen Konflikt mit dem Nachbarland Ruanda. A, um Bodenschätze, B, aber auch wirklich scheinbar militärische Auseinandersetzungen. Und Ruanda ist ja Unterstützer oder Sponsor eines Vereins in München, den du gut kennst, Michi, auch wenn du den nicht besuchst. Und ehrlich gesagt, das treibt inzwischen Blüten. Ich fasse es nicht mehr. Also das kann man schon nicht mehr als Turbokapitalismus bezeichnen, sondern das sind wirklich schwerste ethische und moralische Verwerfungen, die dort stattfinden. Oder übertreibe ich da?
Nö. Also ich sage mal, für mich ist das ein bisschen der moralische Ausverkauf. Also das ist, der läuft ja die ganze Zeit schon. Man muss sich nur die Club-WM anschauen, also was da abgeht. Nur die Siegerehrung allein ist ja schon so krank gewesen. Also es ist tatsächlich so, wie der Fußball, also ich sage mal, der große Fußball verabschiedet sich in Riesenschritten von jeder Moral, von jeder Ethik, aber auch von jeder Verantwortung. Also das ist ja auch sowas, also die ganzen, also ich habe heute mal wieder, man muss ja einfach nur rausschauen aus dem Fenster, man sieht also, wo unser Klima beispielsweise hinläuft, wir pfeifen auf alles. Und das ist einfach was, das ist fast unerträglich, ehrlich gesagt. Und was da jetzt in Barcelona passiert ist, das ist für mich jetzt nur noch so ein Symptom. Also das ist vielleicht auch die logische Konsequenz, jeder greift nach jedem Strohhalm, jeder schaut, wo kriege ich noch ein paar Euro oder ein paar Dollars her oder was auch immer. Und egal, wo die Quelle ist, ist mir egal. Wir nehmen alles. Und das ist einfach was also wirklich nicht zum fairen Fairness-Gedanken, passt auch nicht zu irgendeinem moralisch-ethischen Anspruch. Das ist ein Desaster.
Ja, das ist ja der Umgang mit den Spielern, da geht es ja weiter. Die ganze Geschichte mit Ter Stegen, der seit 10 Jahren da ist, der Kapitän ist, der in der Pandemie tatsächlich auf Gehalt verzichtet hat. Okay, wird immer noch genug gewesen sein. Und man hat eben einfach den Eindruck, es geht wirklich nur noch um Geld, um Spekulation, um Transfers, um, ich weiß nicht, es geht aber eigentlich gar nicht mehr um Fußball. Ich habe mich so weit entfernt inzwischen vom Profifußball, merke ich. Und was ich allerdings auch höre, und das aufgrund der Idee, als Vizepräsident beim DFB zu kandidieren, ist das jetzt mehrfach an mich herangetragen worden, dass viele sagen, auch beim DFB kümmern die sich eigentlich nicht mehr um Amateurfußball, sondern nur noch um den Profifußball. Und ich möchte das wirklich ändern. Und ich weiß natürlich, dass die Aussichten, dass uns das gelingt, dort tatsächlich ins Präsidium zu kommen, sehr gering sind. Aber wir müssen uns in irgendeiner Weise organisieren, denn den Weg des Profifußballs in irgendeiner Weise mitzugehen, und viele im Amateurfußball tun das auf einer kleineren Ebene ja leider, diesen Weg irgendwo mitzugehen, das ist der Irrweg, das führt völlig in eine falsche Richtung. Und das macht uns auch, glaube ich, als Amateurfußballer kaputt auf Dauer.
Ja gut, da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei dem Thema, bei dem wir vorher waren. Wie passt sozusagen das Konstrukt Vereinsfußball noch in die heutige Zeit? Wenn man sich jetzt die Blüten des Profifußballs anschaut, dann sind wir ein Anachronismus. Das muss man einfach so sagen. Amateurbereich beziehungsweise im Kinderbereich. Und gut, da muss man sich halt, dann sind wir eigentlich eher kein Sportthema mehr, sondern eher ein Sozialthema oder gesellschaftspolitisches Thema.
Aber ja. Susanne, du als Kommunikationsexpertin, ich pfeife dieses Thema jetzt erstmal ab. Das machen wir so. Aber wir kommen jetzt mal zu dem Thema Kommunikation. Was würdest du empfehlen, wenn, ich glaube, der Amateurfußball muss in die Diskussion. Die Diskussion wird von den Verbänden eigentlich nicht geführt oder wenn nur sehr, sehr verhalten. Und wir haben die Hartplatzhelden ja unter anderem auch neu aufgestellt, um tatsächlich so eine Art, ja, nennen wir es jetzt mal, die einen nennen es Denkfabrik, die anderen nennen es Think Tank, wieder andere sagen irgendwie, okay, ist irgendwie eine Vereinigung von verschiedenen Meinungen in Kolumnen. Aber was würdest du uns oder dem Amateurfußball an sich empfehlen? Wie führt man eine Diskussion, auch mit den Vereinen? Denn ich habe den Eindruck, die meisten Menschen in den Vereinen, die meisten Vorstände, haben gar nicht das Gefühl, dass sie vielleicht Teil des Problems sein könnten.
Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Ich glaube, wenn man da die klare Antwort hätte, dann wäre es ja auch einfacher umzusetzen. Ich glaube, es ist vielschichtig. Es ist jetzt gar nicht nur, dass eine Seite was machen sollte. Ich bin ja immer da oder ein Freund, eine Freundin davon, dass alle Seiten sich bewegen sollten. Also ich glaube, es fängt schon damit an, dass an welchem Ende fange ich jetzt an? Also ich fange mal mit meiner Arbeit an. Also meine Arbeit in meiner Arbeit versuche ich, die Vereine immer darin zu bestärken, in ihre Selbstwirksamkeit und in ihre Eigenermächtigung zu kommen. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass sie eben gucken mit den Möglichkeiten, die vorhanden sind, die sie haben, dass sie sich die mal genau angucken und schauen, wie kann ich hier schon etwas bewegen, was uns die Arbeit beispielsweise erleichtert oder wodurch wir neue Ehrenamtliche finden oder Unterstützung bekommen etc. pp. Weil ich glaube, sich hinzustellen und natürlich diese Situation, die der Amateurfußball hat, immer nur zu beklagen und zu sagen, da müssen die Verbände machen, Landesverbände, DFB, DFL, wer auch immer, DOSB, darauf zu warten, das, glaube ich, ist erstens verlorene Liebesmühe, weil diese ganzen Organisationen einfach lange brauchen, bis sie sich verändern. Und da ist ja auch dann, braucht es ja auch quasi diese Sicht, oder die Einsicht, dass es eine Veränderung benötigt. Und man ist natürlich dann eben so abhängig. Ja, man sitzt da und wartet darauf, dass irgendjemand sagt, so von wegen, jetzt machst du mal so oder so. Also ich glaube, dass jeder Verein Potenzial hat, wenn er sich das eben mal genauer anschaut. Das jetzt im Detail zu erklären, glaube ich, würde unsere Zeit jetzt sprengen. Aber deswegen nur so viel. Es gibt wirklich schon ganz, ganz einfache Tools, Ansätze, die auch schon viele Vereine mit mir gegangen sind, mit denen man eben wirklich in diese Eigenermächtigung und Selbstwirksamkeit gut kommen kann und für sich erstmal gucken kann, okay, was können wir hier eben anders aufstellen? Und dazu kommt halt auch, und ich arbeite mit vielen Verbänden auch mittlerweile zusammen, und da sind auch einige wirklich da, die sagen, wir müssen unsere Vereine, die zu unserem Verband gehören, unterstützen. Und beispielsweise jetzt zu meinem Thema Elternarbeit, ne? Wie kann Elternarbeit gut funktionieren? Was hat sie für einen Mehrwert? Aber auch in die Richtung, wie können Eltern gut in die Ehrenamtsarbeit mit eingebunden werden? Und dass da eben halt auch schon ganz viel Potenzial angeboten wird oder eben in Form von Impulsvorträgen, von Präsenzworkshops etc. pp. Auch eben in Richtung Fort-, Aus- und Weiterbildung, die dann eben anerkannt werden. Und ich glaube, es ist halt eben nicht dieses einer oder das ist die Lösung, sondern es ist eben einfach wirklich vielfältiger. Und was ich halt in unserer Arbeit halt auch immer letztes Jahr gesehen habe, in unserem Projekt zum Thema das Ehrenamt im Amateurfußball stärken, ja gesehen habe, auch mit der Basis zu reden. Also aufzuhören, wirklich nur vom Schreibtisch aus Konzepte zu entwickeln. Die haben ihre Berechtigung, gar keine Frage. Und da sind super gute Impulse und Ideen dabei. Aber sie dann eben auch abzuklopfen mit denen, die sie umsetzen sollen. Ist das möglich? Weil da erlebe ich nämlich ganz viele, die eben auch sagen, jetzt habe ich viel Information bekommen und was mache ich damit? Wie kann ich die jetzt umsetzen? Wie kann ich die in unseren Verein jetzt mit einbinden? Welche ersten Schritte soll ich jetzt gehen? Und das ist doch genau der Punkt, ins Tun zu kommen, also eben in dieses Selbsthandeln zu kommen. Da braucht es meines Erachtens viel mehr, ich nenne es immer so gerne den Steigbügel, ne, der gehalten werden muss, damit man aufs Pferd jetzt eben aufspringen kann und losreiten kann. Ja. Und daher glaube ich, ist es wirklich, sich auch mehr mit Menschen zu beschäftigen, um die es einfach geht und nicht eben vom Schreibtisch oder aus seiner Position heraus. Das gilt nicht nur für den Fußball oder für den Sport allgemein. Ich arbeite ja auch viel mit anderen Sportarten, Mannschaftssportarten zusammen, sondern das finde ich das ist ein gesellschaftspolitisches Thema bei uns, dass wir oftmals tolle Dinge uns ausdenken, die am Schreibtisch oder wenn ich das Konzept lese, super gut klingen, aber meistens in der Umsetzung dann hapern, weil man eben die, für die man es entwickelt hat, nicht mit eingebunden hat. Nicht ihr Need nicht gekannt hat, nicht weiß, vor welchen Herausforderungen sie stehen, was sie genau brauchen. Da kommt auch ganz viel das Thema Diversität mit ins Spiel. Mhm. Wir haben mittlerweile eine Vielfalt von Menschen, die eben alle eng zusammenleben. Und da ist auch nicht jeder gleich. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig gesehen und mit eingebunden. Also daher würde ich, um es nochmal hinten abzubinden, sagen, es ist nicht eben die eine Antwort, die man da geben kann und sagen kann, das muss passieren, sondern es muss wirklich alle, um die es geht, müssen mehr in den Austausch, in die Kommunikation und vor allem in dieses gemeinsame Erarbeiten. Was können wir machen, um es eben umzusetzen?
Ja, und ich glaube, es geht auch eben tatsächlich darum, andere Meinungen zu respektieren, teilweise auch zuzulassen und auch tatsächlich zu verstehen, dass die Menschen vielleicht manchmal eine andere Position haben, aber auch einfach ganz woanders stehen, auch vielleicht vieles gar nicht umsetzen können, vielleicht das manchmal ganz gerne umsetzen würden, aber die Zeit fehlt oder Kenntnisse fehlen oder ähnliche Sachen. Und ich glaube, das ist so in Berlin, merke ich auch, dass so eine Trägheit sich breit macht. Man merkt das bei den Verbandssitzungen, es kommen immer weniger Vereine zu den Sitzungen. Vieles wird jetzt online gemacht. Ob das Allheilmittel ist, weiß ich nicht. In München kann ich nicht beurteilen, Michi, wie das da bei euch ist. Ihr seid ein bisschen anders strukturiert, aber...
Ich würde mal sagen, Trägheit würde ich jetzt nicht bezeichnen. Mir fällt da jetzt wenig auf. Es ist halt einfach so, dass in vielen Vereinen gar nicht die Zeit ist, sozusagen übergeordnet zu denken. Weil die Leute alle in dem Tagesgeschäft so, das ja immer nebendran läuft, so aufgehen, dass die halt dann in der Regel keine Chance haben, sich nochmal Gedanken zu machen, wie erreiche ich jetzt meine Eltern oder sowas. Also ich glaube, das ist immer schön. Also wie die Susanne gesagt hat, wir können uns da viele Dinge auch überlegen. Aber die Wahrheit ist im Fußball ja immer auf dem Platz. Und wenn da halt niemand ist, der die Zeit dafür hat, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, also da ist wirklich die Frage, ob man sowas nicht irgendwie professionalisieren muss oder ob man dann nicht tatsächlich noch mehr Druck, jetzt muss ich doch wieder sagen, seitens der Verbände dann machen muss, dass die Vereine da ein bisschen mehr machen. Weil das ist ja so, dieses Elternpotenzial, wenn man sich das hochrechnet, das ist ja enorm. Das heißt, das sind ja nicht nur Leute, die jetzt im direkten Teamumfeld was tun können. Wie die Susanne vorher schon gesagt hat, sind ja auch Leute, die Know-how haben, das dem ganzen Verein helfen kann. Nur, wie kommt man dran? Ich muss halt sagen, also tatsächlich, und auch das ist so, das geht meistens nur durchs persönliche Gespräch. Und da, das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, weil online mit irgendwelchen Aufrufen, Postings oder was auch immer auf der Homepage oder jetzt über Social Media erreicht man die Leute einfach nicht mehr.
Ja, wir haben das ja bei uns in der Reihe Ehrenamt mittendrin. Dazu gibt es auch übrigens ein Handbuch. Das ist auf der Website des FC Internationale zu sehen. Also einfach in die Suchmaschine FC Internationale Ehrenamt mittendrin eingeben. Dann wird einem das angezeigt. Das ist interaktiv. Und wir haben tatsächlich ja auch die ganzen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben im letzten Jahr, in verschiedenen Workshops aufgeschrieben. Da kann man Dinge abhaken. Ich glaube, uns ist da eine ganze Menge gelungen, Susanne, natürlich im Zusammenspiel mit den Leuten, die da waren. Da kommen wir ja auch dazu, dass Ehrenamt, Elternarbeit auch immer Kommunikation ist. Und die Krise des Ehrenamtes ist ja manchmal auch eine Krise der fehlenden oder nicht immer ganz richtigen Elternarbeit. Denn Eltern sind ja erstmal Potenzial für Ehrenamt.
Ja und nein, ja, genau. Also ich würde es, also Ehrenamt und Elternarbeit sind eng miteinander verknüpft, aber letztendlich Ehrenamt gehört ja auch in die Fußballwelt mit hinein. Und wir haben ja auch die Problematiken oftmals mit der TrainerInnensuche oder Findung, ne, und Bindung ist ja oftmals auch ein Kommunikationsthema, was da so ein bisschen zugrunde liegt, warum es oftmals eben so schwierig und kompliziert ist. Also deswegen, glaube ich, hat man das Thema Kommunikation, Verständnis füreinander, miteinander reden wollen, ist das eh was, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen. Wir sind jetzt hier im Vereinswesen, also hat man es auch im Verein. Natürlich, das Potenzial ist einfach da. Ich habe das mal hochgerechnet. Also es sind, ich glaube, aus der letzten DFB-Statistik von 2023 waren roundabout 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche, die eben in Fußballvereinen spielen. Wenn ich das jetzt mal runterbreche und sage, nur jedes zweite Kind wird von einem Elternteil unterstützt, ist das ungefähr eine Million an Menschen, die wir eben in den Vereinen haben. Das ist ein riesengroßes Potenzial, was da vorhanden ist. Und daraus kann man natürlich schöpfen, wenn man sie eben auch mit einbindet. Und ich benutze gerne immer diesen Begriff einbinden, weil das ist es ja. Wir haben eben ganz klar gesagt, viele wissen nicht, wie so ein Verein funktioniert und sehen nicht, was da überhaupt für eine Arbeit drin steckt. Und ganz ehrlich, wir haben alle mittlerweile Lebenswelten, da haben wir keine Zeit übrig. Also als Familie sowieso nicht. Ich weiß das selber noch aus meiner Zeit, als unsere Kinder noch jünger waren. Mein Mann und ich beide berufstätig, mein Mann viel im Ausland unterwegs, zwei Kinder, einer, der eben sehr aktiv war in seinem Sport. Man hatte eben auch noch sein eigenes Leben. Das alles unter einen Hut zu kriegen und sich dann freiwillig bei einem Verein zu melden und zu sagen, was kann ich denn hier tun, das ist bei den wenigsten so. Deswegen sage ich immer, das Ehrenamt muss sich halt verändern, weil die Lebenswelten nicht nur der Eltern, sondern auch der jungen Menschen oder überhaupt der Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, sich verändern. Und deswegen glaube ich halt einfach oder weiß ich halt, dass natürlich dieses Thema Kommunikation und Information ganz eng miteinander verknüpft sind. Und wenn man beispielsweise mal in der Elternschaft fragt, ich habe jetzt gerade im Anfang des Jahres für einen Verband zwei Workshop-Tage gemacht, für eins Vereinsberater und einen für Jugendleitungen. Und ging es auch nochmal um dieses Thema. Fragt doch die Eltern, was sie für Kompetenzen mitbringen oder gebt vor, in welchen Bereichen ihr Unterstützung braucht. Dazu ist es natürlich wichtig, dass ihr vorher identifiziert haben solltet, wo haben wir Aufgaben, wozu es kein Fußballwissen braucht, aber eben HR-Wissen, Grafikwissen, Orga-Wissen, handwerkliches Wissen oder Kenntnisse etc. pp. Und hängt das doch mit an den Mitgliedsantrag und fragt da schon ab, wer kann hier was machen. Man ist da überrascht, oder ich sage das auch immer Trainerinnen, frag bitte mal in deiner Mannschaft. Meistens gibt es immer jemand, der so ein bisschen aus dem HR-Bereich kommt, jemand, der grafisch versiert ist, jemand, der gerne fotografiert und die Spiele fotografiert oder einfach jemand, der so ein Organisationstalent ist. Ja? Und wenn ich von 20 oder 25 Eltern schon diese 3 oder 4 Positionen identifiziert habe, damit kann ich doch schon super gut im Grunde in die Zusammenarbeit gehen. Und wenn ich diesen Menschen quasi Unterstützung an die Hand stelle, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich verändern sollte, nämlich dieses eine Aufgabe, eine Position. Das funktioniert heute nicht mehr.
Ja.
Man findet das nicht mehr. Das ist ja auch immer wenn es um den Generationswechsel in Vorständen geht, da ist es ja auch oftmals das Thema, dass das gar nicht mehr so gemacht werden kann und sich die Leute nicht mehr finden. Aber wenn ich beispielsweise ein Team bilde oder eine kleine Arbeitsgruppe für eine Aufgabe gründe und sage, das sind 2, 3 Leute, die sich die Aufgabe teilen können, da finde ich viel eher jemand, der sagt, ich bin bereit dazu, weil sie eben wissen, es liegt nicht alles auf meiner Schulter, ich muss nicht alles alleine machen, sondern ich habe 2 Buddies, mit denen ich das teilen kann. Und ich als Verein habe die Sicherheit, wenn einer mal ausfällt oder vielleicht auch 2 ausfallen, ist immer noch einer da, wenn ich eine Dreiergruppe habe und der Job wird weiter gemacht. Also das hat ganz viel Positives auch, sich damit mal auseinanderzusetzen, wie können wir denn die Menschen anders einbinden und vor allem klar machen, was wir brauchen. Wenn ich einen neuen Job irgendwo anfange, als, weiß ich nicht, Redakteurin, dann weiß ich zwar, was von mir verlangt wird, aber ich weiß nicht, wie der neue Job aussehen soll, wenn ich keine Info von meinem neuen Arbeitgeber bekomme. Und das ist in diesem Vereinstrainerinnen, Vereinsjugendleiterinnen, Vereinselternbeziehungssystem auch nicht viel anders.
Ja, ich glaube, du sprichst da 2 ganz wesentliche Sachen an. Das eine ist tatsächlich, dass man die Aufgaben versuchen sollte, auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir sind gerade in einem Organisationsentwicklungsprozess beim FC Internationale und sind auch gerade letzte Woche an dem Punkt gewesen, dass wir vielleicht die klassische Vorstandsarbeit künftig auch anders verstehen, dass wir tatsächlich Arbeitsgruppen haben zu verschiedenen Bereichen, wo eben auch Leute mitmachen, die nicht im Vorstand sind. Das Ganze mal, um dieses blöde Wort zu sagen, etwas niedrigschwelliger zu machen. Und das Zweite ist tatsächlich auch, den Leuten zu erklären, was brauchen wir als Verein überhaupt? Und es können ja auch Leute zum Beispiel als Sponsor in Frage kommen. Oder sagen, ich habe zwar keine Ahnung von Fußball, aber ich könnte das Pass- und Meldewesen bei euch machen, denn ich kann akribisch Verwaltungsarbeit machen. Oder du hast ein paar andere Beispiele gemacht. Und gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, es geht eigentlich nichts über die direkte Ansprache. Ich vermute, das ist bei dir auch so, Michi.
Ja, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt. Also es ist tatsächlich so, die direkte Ansprache ist die geradeste Geschichte und dann kommt man am schnellsten zur Kenntnis, passt es oder passt es nicht. Ist tatsächlich so und macht ja irgendwie Spaß, also wenn man ein bisschen kommunikativer unterwegs ist. Also ich bin es halt und deswegen, ich bin aber noch nicht gefürchtet auf dem Vereinsgelände. Das muss ich jetzt auch sagen, das hatten wir früher auch schon, also dass wir Jugendleitung hatten, die da sehr gefürchtet war, also vor allen Dingen bei Vereinsfesten, weil dann zu späterer Stunde quasi die Trainer alle fixiert wurden, die sich dann nicht mehr so richtig wehren konnten. Aber ja, das ist jetzt anders. Und genau, also direkte Ansprache ist für mich das A und O. Und dann sieht man ja auch schon mal, was ist das für ein Mensch? Passt der überhaupt dazu? Wie tickt denn der? Und können wir mit dem langfristig planen? Also das ist ja, auch langfristige Planung ist ja so ein Problem. wir haben ja keine Langfristigkeiten mehr. Auch das ist ein bisschen, macht's nicht leichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so Besetzungen. Und ich glaube auch, dass viele Leute es einfach unterschätzen. Also ja, was dann tatsächlich dranhängt.
Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch festgestellt in unserer Reihe, das größte Manko ist ja die fehlende Wertschätzung. Also das muss uns ja immer wieder zu denken geben. Und gleichzeitig ist tatsächlich das, was du gerade sagst, Michi, also auch wie führen wir einen Verein, wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Also wenn da der Vorsitzende sitzt, der in der Regel dann auch noch der Sponsor des Vereins ist und eigentlich der Alleinherrscher und die Jugendtrainer oder Trainerinnen herzitiert und ihnen sagt, früher haben wir das aber alles anders gemacht. Das könnte sein, dass das heute so nicht mehr funktioniert. Wir haben jetzt tatsächlich, wir sind schon knapp in der Nachspielzeit, aber neuerdings ist die ja länger, haben wir gehört. Insofern gibt es etwas, wo du sagst, aus den Gebieten, die wir heute besprechen, sprich Elternarbeit, Ehrenamt, Kommunikation, auch wenn die gar nicht zu trennen sind, was du den Hörern oder uns auch unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest?
Darf ich vorher noch was oder darauf antworten, was Michi gerade gesagt hat? Ich glaube halt auch, natürlich, dieses Persönliche ist total hilfreich und sollte auch das A und O sein. Also wir sollten jetzt nicht anfangen, irgendwie nicht mehr miteinander reden zu wollen oder zu sollen. Ich glaube nur, ist immer so ein bisschen die Frage, wo braucht es unbedingt immer diesen persönlichen Kontakt? Ich sag mal, wenn ich jetzt, wenn es um Vorstandseinstellungen geht oder um Trainer oder wie auch immer, braucht es natürlich halt auch so diese direkte Ansprache. Braucht es auch bei den Eltern? Ich glaube nur, dass man sich auch da, weil du eben auch dieses Thema Zeit ja genannt hast, Michi, dass viele ja gar nicht die Zeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Glaube ich, es kommt eins auch so ein bisschen zum Tragen, dass wo kann ich mir denn ein wenig helfen? Als zum Beispiel Eltern informativ abzuholen mit dem, was erstmal das Grundwissen, Basiswissen, sage ich immer, zum Sport ihres Kindes ist, damit sie da schon mal abgeholt sind und einfach wissen, was bedeutet denn, wenn ihr Kind jetzt Fußball spielen möchte. Plus eben, wie sehen wir denn eben die Zusammenarbeit mit Eltern? Was wünschen wir uns denn vom Verein? Das so früh wie möglich zu kommunizieren, deswegen bin ich auch so ein Freund davon, eine Elternseite auf der Homepage zu haben, wo genau diese Informationen kurz und knapp schon mal positioniert sind, damit ich als Elternteil auch schon mal so ein bisschen gucken kann, passt das überhaupt zu unserem Familienleben oder wo müssen wir uns vielleicht Unterstützung holen, damit wir das überhaupt umsetzen können? Also da im Grunde auch schon weiß, die Erwartungshaltung abzuklären. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Thema, weil es geht immer noch mal um Kinder. Es geht um das eigene Kind, was Eltern abgeben. Und da ist die Erwartungshaltung das, was sie treibt und die ganz, ganz wichtig ist, dass die erfüllt wird. Und je früher ich die eben auch thematisiere, desto besser kann ich auch mein Gegenüber, kann ich mit meinem Gegenüber da auch ins Miteinander gehen. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, sich da auch so ein bisschen Zeit mit zu sparen, sage ich mal in Anführungsstrichen, indem ich eben frühzeitig wichtige Infos verschrifte, Stichwort Elternseite, Handout beim ersten Probetraining mit aushändigen, da bin ich ja im Gespräch mit Eltern, beim Mitgliedsantrag mit dranhängen, Elternabend ganz wichtig, immer machen, immer der erste am Anfang der Saison muss, ich finde auch den zweiten, aber der erste auf jeden Fall, da das eben thematisieren und mit einbinden. Und so ist auch dann so ein Lernprozess möglich, weil wir sollten jetzt auch nicht erwarten, nur weil ein Verein sagt, so, wir wollen jetzt mit den Eltern zusammenarbeiten und wir machen das jetzt so und so, dass die Eltern scharenweise jetzt kommen, sondern das ist ja ein Miteinander sich da annähern. Das ist eine Beziehungsarbeit, die man da tätigt. Und die ist nicht auf Knopfdruck möglich. Ja? Deswegen glaube ich, das Thema Zeit macht in dem Sinne oder zu dem Thema dann schon nochmal Sinn, sich anzuschauen, nämlich wo kann ich es mir leichter machen und weniger Zeit aufwenden für bestimmte Dinge. Und ich meine aber jetzt nicht damit, dass eben das persönliche Gespräch deswegen nicht mehr nötig oder möglich sein kann oder sollte. Ne? Das ist noch genauso wichtig. Aber wo kann ich schon eine Vorarbeit leisten? Und da sehe ich beispielsweise, weil du das eben auch sagtest, viele Vereine wissen gar nicht oder haben die Zeit nicht, dass eben Elternarbeit oder sich mit Elternarbeit zu beschäftigen. Sehe ich auch so. Daher ist es, finde ich, eben gut, dass die Verbände im Grunde Informationsangebote zu dem Thema machen. Und ich habe gerade wieder in meinem letzten Podcast, den ich noch vor meiner Sommerpause aufgenommen habe, da habe ich ein Interview geführt mit einem ersten Vorsitzender, der beispielsweise sich meine ganzen Podcasts und Blogartikel immer anhört und durchliest und die ganz viel umgesetzt haben und sich eben Freiräume geschaufelt haben, um eben andere Dinge anzugehen und Eltern mit einzubinden. Und also deswegen, Veränderung braucht halt Zeit. Ich habe noch nie eine Veränderung gesehen, wo ich keinen Invest reingeben muss. Und daher ist immer so ein bisschen die Abwägung. Und je mehr Informationen es eben einfach gibt und je deutlicher es wird, wie hilfreich eben es ist, Eltern als Ehrenamtler mit in die Vereinsarbeit und die Mannschaftsarbeit einzubinden, desto eher kann halt auch da eine Entwicklung stattfinden. Und abschließend zu sagen, eben hatten wir so dieses Thema, naja, da kann ja auch jemand mal eine andere Meinung haben. Das ist ja genau wichtig. Es geht nicht darum, dass wir nur Leute brauchen, die alle einer Meinung sind. Veränderungen können auch nur dann entstehen, wenn wir uns miteinander an den Tisch setzen und jeder auch das einbringt, was er so kann, was er hat, seine Haltung und dann eben auch gemeinsam zu schauen, was ist da unser, wo finden wir da die gemeinsame Mitte? Und was ich am Schluss immer so ein bisschen sage, es könnte ja auch gut werden. Ja. Und nicht diese Abwehr immer haben mit, um Gottes Willen, die Eltern, ja, die gibt es sowieso nicht. Wir haben auf allen Seiten und in allen Gruppierungen und Arbeitsbereichen, die in so einem Verein tätig sind, haben wir Menschen, mit denen wir gerne das Kaltgetränk trinken. Und da haben wir auch andere Menschen, wo wir sagen, bleib mir bloß weg und es reicht mir, dass wir uns hier auf dem Platz sehen.
Ja, ja, und also, die Engagierten sind ja auch alle auf irgendeine Weise in unsere Vereine und in unsere Positionen gekommen. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Ich finde nochmal ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, es geht ja auch darum, so Win-Win-Situationen zu schaffen. Also A, dass sich Eltern wohler fühlen, gleichzeitig vielleicht auch Arbeit abnehmen. Und du hast mir mal erzählt, ihr hattet immer eine Einteilung, zwei Eltern mussten sich immer um die Betreuung der Schiedsrichter zum Beispiel kümmern. Ist ja eine ganz simple Geschichte, oder dafür sorgen, dass die Bälle aufgepumpt sind. Ja. Und was ich eben auch glaube, ist tatsächlich, dass man keine Angst haben muss vor neuen Leuten. Wie du schon sagst, könnte ja auch gut werden. Und wenn wir Leute finden, die wirklich sagen, die uns wirklich helfen, dann schafft das ja Freiräume für Dinge, die wir vielleicht längst mal angehen wollten und das aber bislang nicht geschafft haben. Und insofern, glaube ich auch, müssen wir da positiv rangehen. Wir haben jetzt tatsächlich fast die Stunde erreicht, aber die Verletzung, die war halt auch so lange, dass es eine lange Unterbrechung gab. Darum ist die Nachspielzeit jetzt hier auch angebracht. Ihr beide, was wollt ihr uns zum Schluss noch mitgeben? In kurzer und knapper Form. So gut uns das
Ich lasse der Dame das Schlusswort. Mir geht es auch nochmal drum, also weil das ist mir jetzt gerade so nochmal durch den Kopf. Also es ist natürlich auch so, wenn wir die Eltern gut einbinden, wenn wir viele Eltern gut einbinden, dann haben wir auch eine Bindung zum Verein. Das heißt also, die Kinder dieser Eltern werden auch erstmal eher beim Verein bleiben, auch wenn es mal nicht total rund läuft, auch wenn der Trainer mal nicht der Optimale ist für eine Saison oder so. Die werden dann nicht gleich die Flucht ergreifen, wie es heute leider häufig der Fall ist, sondern solche Eltern werden dann auch mal gemeinsam solche Dinge durchstehen und lösen. Und das ist vielleicht schon auch nochmal so ein Ansatz, den man sich vor Augen halten muss. Also das wirkt sich letztlich dann auf den Gesamtverein aus und nicht nur jetzt auf irgendeine kleine Nische oder so, sondern das ist tatsächlich dann am Ende ist es der Verein, der davon profitiert oder das Gesamte. Genau. Ja. Also nochmal vielen, vielen Dank, Susanne. Mir hat es total Spaß gemacht. Das war jetzt extrem kurzweilig, ehrlich gesagt. Und ich könnte mir da gut auch nochmal eine zweite Stunde vorstellen. Das kriegen wir auch sicherlich ja irgendwann hin. Also in dem Sinn dann nochmal vielen Dank an euch und einen schönen Tag dann.
Ja, genau. Ja, danke. Susanne darf ich noch ein Schlusswort sagen.
Genau. Also das würde ich total unterschreiben und ich finde einfach nochmal sich vor Augen führen, wir können alle gemeinsam was Gutes schaffen. und gar nicht eben so in diesen Seiten denken. Das mag ich immer so ganz gerne. Und dass auch jeder wirklich für sich gucken sollte, da spreche ich jetzt so nochmal gezielt, einmal den Verein an, aber auch eben die TrainerInnen, Jugendleitungen, Vorstände, was eben halt auch für sie möglich ist in der Umsetzung der Arbeit und dass man eben halt auch einfach Geduld haben sollte. Also ich erlebe das ganz oft, dieses klappt jetzt nicht, machen wir sofort, hat nicht funktioniert, sofort irgendwie wird es über den Tellerrand geworfen, machen wir nicht mehr, sondern eher dann zu gucken, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, wo hat es dann gehapert. Also da geduldig mit sich, aber auch mit seinem Gegenüber zu sein, das ist etwas, was ich gerne nochmal so uns allen, nicht nur im Fußballbereich, sondern überhaupt im Miteinander nochmal so mitgeben mag.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Beim Fußballspiel versuchen wir ja auch immer wieder aufs Neue ein Tor zu schießen. Und so sollte man das vielleicht auch in der Vereinsarbeit handhaben. Manchmal ist nicht der richtige Zeitpunkt, manchmal ist nicht das richtige Wetter, aber gute Ideen sind auf jeden Fall weiter zu verfolgen und sind es auch wert, die zweimal, dreimal, viermal anzugehen. Manchmal klappt es dann eben erst im wiederholten Versuch. Wer oder ihr draußen könnt über Susanne mehr erfahren, indem ihr das Buch kauft, das heißt Ins Netz gegangen. Ich nehme mal an, damit meinst du dich selbst, die ins Netz gegangen ist irgendwie, weiß ich nicht.
Es ist mehrdeutig.
Und ihr findet Susanne auf ihrer Internetseite unter www.susanne-amar.de. www.susanne-amar. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Da findet ihr auch ihre Podcasts und alles Mögliche, was sie gemacht habt. Und da könnt ihr auch Kontakt aufnehmen. Ihr findet sie bei LinkedIn, sofern sie nicht gerade Pause macht, wie jetzt im Moment im Sommer. Aber wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr euch auch an die Hartplatzhelden wenden. Ja, ich finde auch, das war nicht nur kurzweilig, das war auch hochgradig informativ, auch sowieso demnächst wieder. Gibt es noch irgendwas, was ihr jetzt noch unbedingt loswerden müsst? Ansonsten?
Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es total viel Spaß gemacht, hat mich total gefreut. Und ich kann sagen, danke dafür. Und habe einen wunderschönen Sommer.
Ich habe noch einen Hinweis tatsächlich. Wenn jemand wissen möchte, wie so eine Elternseite aussieht, dann könnt ihr auf die Homepage von Berolina Stralau gehen. Die haben so etwas. Das ist ein Berliner Verein, mit dem wir auch befreundet sind. Es gibt auch andere Vereine, aber das fällt mir gerade ein, denn viele Leute denken jetzt, auch das will ich mir doch mal angucken. Aber es gibt natürlich auch bei Susanne auf der Website jede Menge Hinweise. Ja, ich danke euch für die wunderbare Unterhaltung, entlasse euch in den Sommer und Michi, wir sehen uns demnächst wieder. Ich habe unserem Hartplatzhelden-Gründer Oliver Fritsch schon angekündigt, dass wir uns mit ihm unterhalten möchten über die Geschichte der Hartplatzhelden und mal sehen, wann wir dazu kommen, wann wir gemeinsam einen Termin finden. Und Susanne, wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
Danke, dir auch.
Also, macht's gut. Tschüss. Auch ihr da draußen. Ja. Tschüss.